NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juni 1986. Der Todestag des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges.
Ich habe mir das Paradies immer als eine Bibliothek vorgestellt. Andere denken dabei an einen Garten, wieder andere an einen Palast. Ich habe mir mein Paradies, mein ganz persönliches Paradies, immer als eine Bibliothek vorgestellt.
Im Schein einer schwachen Gaslampe geht der kleine Jorge Luis über die knarrenden Holzdielen durch die dunkle Wohnung. Vor einer verschlossenen Tür hält er an. Bedächtig drückt er die Klinke herunter und geht in den Raum, in dem er all das findet, was er sucht.
Dazu hat er ja immer gesagt, die Bibliothek seines Vaters sei eigentlich das Grunderlebnis seines Lebens gewesen. Und sein Vater war offensichtlich ein sehr belesener Mann mit einer sehr großen Bibliothek, die auch in alle möglichen Fachrichtungen abzweigte. Und das hat gelesen.
Gisbert Haafs, Borges Übersetzer und Herausgeber der deutschsprachigen Gesamtausgabe. Jorge Luis Borges ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und lebt ganz in der Welt der Literatur. Der Argentinier liest und schreibt fast ununterbrochen.
Ein Dichter hat nie eine Ruhepause. Er arbeitet immer, sogar wenn er träumt.
Borges bewegt sich häufig zwischen schlaflosen Nächten und Tagträumen, jenem seltsamen Zustand irgendwo zwischen Realität, Fantasie und Zeitlosigkeit.
Und Träume hat er halt immer gesammelt, in dem Sinne, dass er ja auch der Meinung war, dass das Unterbewusste produziert die besten Geschichten. Also komm, erzähl mir, was du letzte Nacht geträumt, aber allerliebsten Albträume.
Wenn ein Mensch im Traum das Paradies durchwanderte und man gäbe ihm eine Blume als Beweis, dass er dort war, und er fände beim Aufwachen diese Blume in seiner Hand, was dann?
Jorge Luis Borges liebt das Spiel mit den Realitäten. In seinen Texten setzt er die Wirklichkeit und die Zeitebenen außer Kraft und stellt philosophische Fragen.
Es sind eigentlich die Grundprobleme der Erkenntnisphilosophie. Wer bin ich? Gibt es mich? Wo kommen wir her?
In seiner Erzählung Die Bibliothek von Babel entwirft Jorge Luis Borges einen Kosmos, der das gesamte Wissen der Welt in sich birgt. Auf der Grundlage mathematischer Zahlenspiele werden alle möglichen Buchstabenkombinationen erdacht, sodass diese Bibliothek jedes nur mögliche Buch enthält. Hinzu kommen die, die gerade geschrieben werden, und die, die in der Zukunft noch entstehen.
Diese Geschichten, ich weiß nicht, ob es die ernsthafte Suche nach einer Erklärung für das Universum ist. Ich glaube, dass Borges sich in einem unerklärbaren Universum durchaus wohlgefühlt hat. Er hat damit gespielt.
Die streng mathematisch errechnete räumliche Aufteilung der unendlichen Galerien und Stockwerke in Borges' Bibliothek von Babel nimmt Umberto Eco als Vorlage für seine Klosterbibliothek in dem Roman Der Name der Rose. Neben mathematischen Zahlenspielen wimmelt es in Borges' Texten von Spiegeln, Doppelgängern, Tigern und Labyrinthen. Er konfrontiert seine Figuren mit existenziellen Ausnahmesituationen. Borges ist ein philosophischer und fantastischer Erzähler. Er liebt die lyrische Form, die Erzählung und den Essay. Einen Roman hat der Argentinier nie geschrieben. Warum, erklärte er einmal vor deutschen Journalisten.
Ich will Ihnen mal ein Geheimnis anvertrauen, da wir hier gerade allein sind. Ich bin einfach zu faul, um einen Roman zu schreiben.
Der Argentinier hält die meisten Romane für langatmig. Die einzigen, die ihm gefallen, sind der Don Quixote, die Romane Dostojewskis, Tolstois, Dickens, Conrads und die Rudyard Kiplings, dem Autor des Dschungelbuchs, den er über alle Maßen verehrt. Borges selbst bevorzugt die kurzen, knappen Formen. Der Meister der fantastischen Literatur, Jorge Luis Borges, wird am 24. August 1899 in Buenos Aires geboren. Sein Vater ist Rechtsanwalt, Dozent für Philosophie und Psychologie und träumt selbst von einer Karriere als Schriftsteller. Borges Mutter, Leonor Acevedo, arbeitet als Übersetzerin. Mit beiden teilt er die Liebe zur Literatur. Der kleine Georgie, wie er zärtlich genannt wird, ist eher ein Stubenhocker als ein Raufbold.
Nun muss er wohl auch ein sehr gehemmter, schüchterner Junge gewesen sein. Kurzsichtig, mit Brille, ja klar, man sagt gehänselt. Und das kann dann durchaus zu einer gewissen Weltflucht ins Buch führen.
Der kleine Jorge sieht sich die Welt lieber durch die Augen Huckleberry Finns an, statt selbst durch die Gassen seines Viertels Palermo zu ziehen, jenes Stadtteils von Buenos Aires, der alles andere als schick ist. Die Borges haben in dieser Gegend eines der wenigen Häuser mit Garten und eigener Wasserversorgung erwerben können. Sie sind nicht übermäßig reich. Jenseits dieses schützenden Hauses ist Palermo das Zuhause von Gangstern, Messerstechern und Tangotänzern.
Das Palermo des Messers und der Gitarre, versichert man mir, befand sich gleich um die Ecke. Aber die, die meine Morgen bevölkerten und meinen Nächten ersprießliches Grauen schenkten, waren Stevensons blinder Bucanier, der unter den Hufen der Pferde starb, und der Verräter, der seinen Freund im Mond zurückließ, und der Zeitreisende, der aus der Zukunft eine welke Blume mitbrachte.
Argentinien zählt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den 10 reichsten Ländern der Welt. Der Export landwirtschaftlicher Produkte sorgt für Wohlstand. Viele Europäer siedeln an den Rio de la Plata in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch Argentinien wird von Migranten, die meisten Italiener, regelrecht überschwemmt. Städte wie Buenos Aires platzen aus allen Nähten. Der Tango Argentino wird zum Ausdruck der Hoffnungslosigkeit und dem Heimweh nach Europa. Jorge Luis Borges kennt diese Sehnsucht. Er trägt beide Teile in sich. Seine Mutter entstammt einer alten argentinischen Familie, die sich bis ins Jahr 1492, der Entdeckung Amerikas, zurückverfolgen lässt. Borges Vater hat englische Wurzeln, weshalb der Sohn zweisprachig aufwächst. Er selbst nennt sich Zeit seines Lebens einen Europäer im Exil.
Ich glaube, alle Amerikaner, ob aus Nord- oder Südamerika, sind Europäer in der Verbannung. Es kann aber eine glückliche Verbannung sein, weil sie das Heimweh nach Europa zulässt. Das Heimweh ist nämlich einer der großen Schätze des Menschen, scheint mir.
1914 betritt Jorge Luis Borges das erste Mal europäischen Boden. Die Familie siedelt nach Genf um, weil sich der Vater in der Schweiz eine Augenoperation unterziehen will. Die Männer der Familie leiden beinahe alle an einer Augenerkrankung, die letztendlich zur Erblindung führt. Auch Jorge Luis Borges weiß mit 20 Jahren, dass er irgendwann sein Augenlicht verlieren wird. Das Leben in der Schweiz ist wegen des hohen argentinischen Peso sehr viel preiswerter als in Buenos Aires. In Genf lernt Borges Französisch, Latein und Deutsch, liest Schopenhauer und verliebt sich in die Gedichte Heinrich Heines, die er noch Jahrzehnte später rezitiert.
Über mein Bett erhebt sich ein Baum, darin singt die junge Nachtigall. Sie singt vor lauter Liebe, ich höre sogar im Traum.
Einige Jahre später zieht die Familie zurück nach Buenos Aires. Borges schreibt Gedichte, Essays und berühmt gewordene Erzählungen wie
Das Sandbuch, Der Garten der Pfade, die sich verzweigen oder Tlön, Ukba, Orbis Tertius.
In beinahe all seinen Texten nimmt der Argentinier Bezug auf die gesamte Weltgeschichte und Weltliteratur. Die Frauen fühlen sich von Borges' Intellekt angezogen, zu seinem Bedauern nur davon, was er in einem Zweizeiler ausdrückt.
Ich, der ich so viele war, bin doch nie jener gewesen, dessen Umarmung Mathilde Urbach ohnmächtig erlag.
Ob es Mathilde Urbach je gegeben hat? Der Argentinier versteht es meisterlich, detaillierte Biografien zu erdenken und seine Leser zu verwirren. Borges Augenlicht wird schwächer und schwächer. Er erträgt es tapfer und fühlt sich Milton verbunden, dem großen englischen Dichter, der ebenfalls blind war. Trotz der Krankheit wird Borges 1955 Direktor der Nationalbibliothek und Herr über 1 Million Bücher.
Nadie rebaje a lágrima reproche.
Niemand schmähe durch Träne oder Hader diese Offenbarung der Meisterschaft Gottes, der mit großartiger Ironie mir gleichzeitig Bücher und die Nacht gab.
Das wirklich Makabre daran, Bodres Vorgänger waren beide auch blind und er selbst hat seine Späße damit gemacht. Zu dieser Zeit, Ende der 1950er Jahre, erlangt Borges durch die Übersetzung seiner Werke ins Französische endlich Berühmtheit. Vorbei auch die Geldsorgen, mit denen sich die Familie seit der Weltwirtschaftskrise 1929 herumschlagen musste. Seit Beginn seiner schleichenden Erblindung entwirft Borges seine Texte im Kopf und diktiert sie anschließend seiner Mutter. Mit ihr verbringt er beinahe sein ganzes Leben. Sein geliebter Vater starb Ende der 1930er Jahre. Der Schriftsteller versucht, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind.
Die Blindheit hat einen positiven, wohlwollenden Einfluss auf mich gehabt. Sie zwang mich, klarer zu denken.
Borges sucht neue Herausforderungen. Er lernt Altenglisch, Angelsächsisch, Isländisch und Altskandinavisch, um Quellenstudien zu betreiben. Und heiratet mit Mitte 60.
Elsa Astete, eine Jugendfreundin, die er dann aus Gründen, die keiner so richtig nachvollziehen konnte, also keiner der Biografen, die er dann später geheiratet hat, das hat dann ja auch nur 3 oder 4 Jahre gehalten.
Etwa eine Zweckehe?
Oder seine Mutter hat gesagt, Junge, ich bin jetzt demnächst 90, ich kann mich nicht mehr lange um dich kümmern. Guck mal, ob du nicht jemanden findest, der das übernehmen könnte.
Nach dem Eheexperiment widmet sich Borges wieder seinen beständigen Leidenschaften, der Literatur und der Fantasie. Eines ist er nie gewesen, ein politischer Schriftsteller. Der tägliche Kleinkram der Politik hat ihn nie interessiert. Doch er ist nicht ganz unpolitisch. Borges opponiert gegen den gewählten Präsidenten Juan Perón und äußert sich positiv über seine Gegner, die Perón zweimal aus dem Amt jagen, sich erst als Gentleman geben und später den Massenmord organisieren. In den 1970er Jahren verschwinden unter Jorge Videla immer mehr Oppositionelle. Die Mütter dieser entführten Söhne und Töchter formieren sich und gehen als Madres de la Plaza de Mayo auf die Straße.
Irgendwann sind die Mütter der Plaza de Mayo wohl bei ihm gewesen und haben ihm gesagt, Señor Borges, wissen Sie eigentlich, was hier im Lande passiert ist? Und dann hat er geweint und sich entschuldigt. Aber der Schaden an seinem internationalen Renommee war da dann schon geschehen.
Der politische Fehltritt des Argentiniers hat Folgen.
Borges wird aus politischen Gründen den Nobelpreis nie bekommen. Womit endgültig offiziell klar war, was alle vorher schon geahnt haben. Es geht nicht nur um Literatur, es geht auch um Politik.
Der Schriftsteller geht weiter seiner Passion nach.
Ja, ich gebe nicht auf. Was bleibt mir anderes übrig? Ich habe mir diese schlechte Angewohnheit zugelegt. Und darüber hinaus hilft mir diese schlechte Angewohnheit, weiter zu leben.
Und dann passiert ein Wunder. Ihm begegnet die Liebe in Person seiner Sekretärin, Maria Kodama. Sie heiraten auf eine etwas ungewöhnliche Art. Borges Übersetzer Gisbert Haafs.
Weil seine erste Frau ja noch lebte, haben sie telegrafisch in Paraguay geheiratet, was auch wiederum wunderbar ist. Die müssen irgendwie nebeneinander gestanden haben und dann mit dem Standesbeamten telefoniert oder sonst irgendwas. So lautet das Gerücht, ich war nicht dabei.
Borges spätes Glück währt nur wenige Monate. Der Meister der fantastischen Erzählkunst spürt mit Ende 80, dass ihn seine Kräfte verlassen.
Sterben ist eine Gewohnheit, von der die Menschen einfach nicht loskommen.
Borges verlässt Argentinien und geht nach Genf, dem Ort seines intellektuellen Aufbruchs. Hier will er sterben. Am 14. Juni 1986 ist es soweit.
Ich denke mit Hoffnung und ohne Furcht an den Tod. Was ich mir am meisten wünsche, vergessen zu werden. Vom Tod ausgelöscht zu werden, ist auch ein schöner Gedanke. Ich werde das zwar nicht genießen können, weil ich nicht dabei sein kann. Aber das macht nichts.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an Jorge Luis Borges, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.